Literaturagentinnen von Radio 1 und Radio 3. Mit Marie Kaiser und Anne-Dore Krohn.
Wie viele Bücher haben Sie bei sich zu Hause so rumstehen und wie viele davon haben Sie eigentlich tatsächlich gelesen?
Die ungelesenen Bücher. Manche haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie aus den Regalen schauen. Und der Künstler Julius Deutschbauer hat diesen ungelesenen Büchern ein Zuhause geschaffen. Die Bibliothek der ungelesenen Bücher, die besuchen wir in dieser Ausgabe der Literaturagenten.
Außerdem müssen wir reden. Über die Arbeit. Und zwar mit der Schriftstellerin Heike Geißler, denn die hat gerade einen Essay darüber geschrieben.
Als ich dieses Buch geschrieben habe, fiel mir dann irgendwann auf, dass ja all unsere Welt natürlich von Arbeit umgeben ist. Von der Arbeit, die wir selber machen, von der Arbeit, die andere machen und von der Arbeit, die schon gemacht wurde. Auch hier, ja, der Tisch, das Mikro, die Kopfhörer, die Zettel, das haben wir ja alles nicht selber gemacht. Wir steuern hier ein paar Gedanken ein und unsere Körper, aber der Rest ist gemacht.
Wir sind also von der Arbeit umzingelt. Dann fangen wir doch gleich mal an, richtig zu arbeiten. Herzlich willkommen in unserem Podcast mit den Bücherblättern.
Ja, diese Woche haben wir ja den 1. Mai, den Tag der Arbeit, gefeiert. Aber was ist diese Arbeit eigentlich genau? Wie wichtig ist die Arbeit für den Wert eines Menschen und welchen Sinn hat sie eigentlich? Über all diese Fragen denken wir jetzt zusammen mit der Schriftstellerin Heike Geißler nach. Die ist die ideale Gesprächspartnerin für dieses Thema, denn sie hat gerade ein Buch übers Arbeiten geschrieben. Herzlich willkommen bei den Literaturagentinnen, Heike Geißler.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Guten Abend. Sie haben Essays geschrieben über Verzweiflungen, über Liegen, eine Übung und den Roman Die Woche, der nominiert war für den Preis der Leipziger Buchmesse. Sie leben in Leipzig, aber wir haben das Glück, dass Sie heute hier bei uns in der Gegend waren und live im Studio sind, heute an einem Sonntag. Wir stehen hier und arbeiten. Wie ist das für Sie als Autorin? Spielt der Sonntag eine Rolle? Legen Sie Wert aufs Wochenende als arbeitsfreie Zeit?
Ich habe irgendwann mal damit angefangen, weil ich, wie so viele, auch einen Burnout hatte, was Quatsch ist, weil ich eigentlich ja freiberuflich bin. Aber das sind natürlich oft die prädestiniertesten Menschen, die Freiberufler, um sich zu verausgaben. Aber ganz oft finde ich den Sonntag auch so einen sehr schönen Arbeitstag als Idee, nur komme ich dann nie dazu, weil ich mag da die Idee des mich Beschäftigens mit den Texten, Schreiben, Lesen etc. Und die Idee genügt mir dann manchmal schon und dann mache ich andere Dinge, Hausarbeit beispielsweise.
Das ist auch Arbeit.
Ja.
Ihr Essay über das Arbeiten, Frau Geißler, erscheint in der Reihe Das Leben lesen bei Hansa Berlin. Das sind insgesamt 10 Bände über wichtige Themen des Lebens, Schlafen, Wohnen, Streiten oder Lieben. Aber warum haben Sie ausgerechnet beim Thema Arbeiten den Finger gehoben?
Ich wurde gefragt, ich wurde ganz zielstrebig angesprochen und das hat damit zu tun, dass ich im Jahr 2014 eine Veröffentlichung hatte, die heißt Saisonarbeit. Ich habe damals tatsächlich als Saisonkraft bei Amazon gearbeitet und recht kritisch darüber geschrieben, einen persönlichen Erfahrungsbericht und auch da schon eigentlich die Arbeitswelt in Gesamtheit, also vor allem in diesen prekären Jobs beschrieben, die ich auch sehr gut kenne aus eigener Erfahrung. Und im Literaturbetrieb gilt man dann manchmal auch sehr schnell als so eine Art Expertin und es lag sozusagen nah, mich zu fragen, aber ich habe auch sehr gern Ja gesagt.
Wenn man Ihr Buch liest, merkt man schnell, dass Sie nicht einverstanden sind damit, wie es zugeht in dieser Arbeitswelt, die wir haben. Was sind denn Ihre größten Vorwürfe an das Arbeiten in unserer Zeit?
Ja, das ist immer schwer, dann so eine richtige Antwort zu geben. Aber ich habe im Buch, dieses Buch habe ich ja ganz bewusst meinen Eltern gewidmet, weil die natürlich die wichtigsten arbeitenden Menschen meines Lebens waren. Ja. Und wenn ich zurückblicke auf das, was deren Arbeitsleben ausgemacht hat, dann ist es ganz wesentlich auch die Aussicht zum Beispiel auf die Rente, also auf diese Zeit, für die man das alles macht oder die dann irgendwie diese Belohnung ist. Und ich glaube, diese Suggestion von, ihr arbeitet, um es beispielsweise eines Tages besser zu haben, um euch dann erholen zu können etc., Versprechen, die ganz vielen Menschen begegnen. Ja, wenn ihr euch anstrengt, dann könnt ihr richtig Karriere machen, dann kriegt ihr die Festanstellung. Wenn ihr dieses Coaching macht, hier bei unserer schönen Arbeitsagentur, dann klappt das garantiert. Also Menschen verbiegen sich, weil sie müssen, aber weil sie auch Versprechen folgen wollen oder müssen. Und das ist im Kern natürlich ein ganz wesentlicher Vorwurf, aber da gibt es sehr viele mehr.
Ja, Sie haben schon gesagt, das Arbeitsleben Ihrer Eltern hat für Sie beim Schreiben dieses Buches und auch generell bei Ihrer Einstellung zum Thema Arbeiten eine große Rolle gespielt. Sie wurden 1977 geboren in Riesa und blicken jetzt schon durchaus aus dieser ostdeutschen Perspektive, sage ich jetzt mal, auf das Thema Arbeit. Meinen Sie, das ist dann ein ganz anderer Blick als der aus der westdeutschen Perspektive, weil es eben in Westdeutschland ja nicht diesen großen Bruch gab, 1989, wo eben ganz viel Arbeit, die vorher was gegolten hatte, nichts mehr gegolten hat.
Dieser Bruch macht natürlich das Leben aller Menschen aus, fast aller Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind oder dort gearbeitet haben. Aber kürzlich hat Annette Gröschner was ganz Tolles gesagt. Es gibt, wenn man an Westdeutschland denkt, einfach relativ wenige Geschichten, die uns bekannt geworden sind, die aus der Arbeitswelt berichten, weil dort die Schreibenden eben ganz oft Menschen waren, die aus privilegierten Häusern kommen, häufiger als im Osten. Und ja, das wäre vielleicht so ein Unterschied. Das heißt, es ist immer noch ein Erkundungsraum. Also man kennt auch viele Arbeitsliteratur in Westdeutschland, die aus quasi migrantischer oder postmigrantischer Perspektive erzählt. Es gibt einiges, aber es ist auch immer noch eine Geschichte des Einander-Kennenlernens.
Wenn Sie jetzt vergleichen, die Generation Ihrer Eltern, Sie haben das kurz angesprochen, und Sie selbst, wie Sie auf die Arbeit blicken, was auch vielleicht unterschiedlich ist im Verhältnis zur Arbeit, was würden Sie dann nennen?
Ich arbeite ja nun wirklich gänzlich anders als meine Eltern und das gibt ein ganz anderes Selbstverständnis. Es gibt so etwas wie quasi auch Arbeitnehmersprache. Also mein Vater hat immer gesagt, man muss arbeiten. Wer der Chef ist, der Vorgesetzte, hat immer recht. Da würde ich schon aussteigen beispielsweise, ja. Mhm. Und dann gibt es noch etliche Dinge mehr. Ich versuche selbstbestimmt zu arbeiten, so gut es geht. Und immer zu fragen, für wen arbeite ich, unter welchen Bedingungen und geht es auch anders. Und das sind Fragen, die können ganz viele Arbeitnehmende überhaupt nicht stellen, weil sie dann auch in der Regel sehr schnell bestraft werden oder es wird ihnen suggeriert, sie haben Mitbestimmung, aber de facto haben sie die nicht. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied.
Ja, Heike Geißler ist bei uns zu Gast bei den Literaturagentinnen und wir sprechen mit ihr passend zur Woche des Tags der Arbeit über ihr neues Buch, ein Essay über das Arbeiten. Frau Geißler, ins Zentrum des Essays stellen Sie Ihr Arbeitszimmer. Sie sitzen dort und blicken auf einen Platz in Leipzig vor Ihren Fenstern und Sie beobachten die Umgebung und Sie beschreiben, was dort so gearbeitet wird. Da kommen die GärtnerInnen, die die Grünfläche pflegen, die Taxis, die Paketdienste, die Rettungswägen. Inwiefern ist denn die Arbeitswelt vor ihrer Tür auf eine Art auch exemplarisch für die große Arbeitswelt an sich?
Ja, sie ist absolut exemplarisch. Als ich dieses Buch geschrieben habe, beziehungsweise auch schon vorher, als ich begann, mich mit diesem Arbeitsthema noch mal deutlicher zu beschäftigen, fiel mir dann irgendwann auf, dass ja all unsere Welt natürlich von Arbeit umgeben ist, von der Arbeit, die wir selber machen, von der Arbeit, die andere machen und von der Arbeit, die schon gemacht wurde. Auch hier, ja, der Tisch, das Mikro, die Kopfhörer, die Zettel, das haben wir ja alles nicht selber gemacht. Wir steuern hier ein paar Gedanken ein und unsere Körper, aber der Rest ist gemacht. Und mein Arbeitszimmer war mir wichtig als Ausgangspunkt und zugleich aber irgendwie auch, um mich immer wieder, damit es mich nicht so davontreibt und weil mir auch wichtig war, das Schreiben damit reinzubringen, ist eine nicht die allerwichtigste Beschäftigung der Welt, aber eine, die mir sehr, sehr wichtig ist und die eben einhergeht mit sowas wie Muße und mit ganz viel Zeit, die überhaupt nicht arbeitsam aussieht.
Es aber ist.
Durchaus ab und an und manchmal auch gar nicht, ja.
Sie beschreiben unter anderem auch, wie Handwerker zu Ihnen kommen, um Fenster einzubauen und Sie so den Drang haben, was zurückzugeben. Am liebsten würden Sie sie bekochen und stellen Süßigkeiten hin und Sie haben man hat fast das Gefühl, so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Fällt Ihnen das schwer, anderen bei der Arbeit zuzusehen?
Ja, das hat auch oft mit Sympathie zu tun, aber je näher das rückt in meinem direkten Wohnumfeld, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Im Übrigen, ich habe die auch bekocht, sehr gut sogar, aber das fällt mir gar nicht leicht, das habe ich auch, glaube ich, nie gelernt und ich finde es immer auch schwierig, in Kontexten zu sein, man ist irgendwie bei Festen und dann gibt es ein Catering, dann fühle ich mich immer dieser Caterer-Seite, der Seite derer, die bedienen, näher als derer, die gerade bedient werden sollen, fällt mir schwer.
Sie kochen eine Suppe oder einen Eintopf für die Arbeiter und die beschweren sich dann, dass zu wenig Fleisch drin sei, woraufhin sie sagen, dafür ist es Bio. Also auch solche persönlichen Episoden flechten Sie in diesen Essay ein. Ich fand sehr interessant, dass Sie die Arbeit auch personifizieren in diesem Buch. Und da musste ich daran denken, als mein Sohn klein war, hat er mich mal gefragt, Mama, wer ist eigentlich diese Arbeit? Weil ich habe immer gesagt, ich gehe jetzt zur Arbeit, als würde ich jemanden besuchen. Und dann habe ich diese Personifizierung sozusagen bei Ihnen wiedergefunden, weil Ihr Buch ist durchzogen von Briefen, die Sie beginnen mit Liebe Arbeitswelt. Warum haben Sie diese Form gewählt, dieses direkte Ansprechen der Arbeit, als sei sie eine Person?
Das hat ganz im Wesentlichen damit zu tun, dass ich für diesen Text erstmal nur 120 Seiten zur Verfügung hatte, circa. So ist die Reihe konzipiert. Und ich wollte natürlich ganz, ganz viel sagen, weil diese Arbeitswelt, all dieser Arbeitskomplex ist riesig. Wir haben es ja gerade schon angedeutet. Und ein anderer Einfluss war eine portugiesische Nonne. Es ist die berühmte portugiesische Nonne Mariana Alcoforado heißt sie, glaube ich. Und sie hat mal Liebesbriefe geschrieben. Sie war sehr, sehr unglücklich verliebt und klagt ganz kunstvoll. Das sind fantastische Briefe. Und ich habe die schon mal überschrieben, weil ich dachte, vielleicht geht das um die Arbeitswelt anzuklagen. Und wir führen ja mit der Arbeit oft eben Verhältnisse. Ja, also das sind partiell Liebesverhältnisse oder toxische Beziehungen, Abhängigkeitsverhältnisse. Oh ja. Also das ist sehr komplex. Und dann dachte ich, ich benutze diese Briefe und nehme die zum Anlass, um selber Briefe zu schreiben. Und das war total toll, weil mir das auch ermöglicht hat, einfach über diese Arbeitswelt zu meckern und Vorwürfe zu machen, die ich nicht unterlegen muss mit Zitaten, sondern ich gehe anekdotisch vor und persönlich. Und das ist für mich ein auch ganz notwendiger Move gewesen, um da irgendwie Dinge sagen zu können, die ich jetzt vielleicht gar nicht sachlich sagen wollte, sondern mit der Dringlichkeit einer irgendwie Verletzten und Enttäuschten. Mhm. Und auch stellvertretend, ja, also auch für meine Eltern beispielsweise und alle, die keine Zeit haben, der Arbeitswelt Briefe zu schreiben.
Mhm. Unsere Welt, habe ich das Gefühl, zerfällt immer mehr in Erben und Nichterben, die dann ein ganz unterschiedliches Verhältnis auch zur Arbeit haben. Wohlstand hat immer weniger mit Arbeiten zu tun, hat man das Gefühl, sondern eher mit so einem Glückslos in der Lotterie, wo bin ich geboren? Wie würden Sie Menschen raten, die sich ernsthaft existenzielle Sorgen machen, obwohl sie arbeiten, obwohl sie ein Gehalt bekommen?
Ja, adoptiert werden oder das denke ich jetzt nah von reichen Leuten. Also letztendlich weiß ich das ja nicht. Das ist das große Problem auch der Gegenwart, dass Arbeit nicht mehr reicht, um den sogenannten Lebensabend bestreiten zu können oder Zeiten der Krankheit, Zeiten anderer Not, Zeiten einfach, in denen man vielleicht so unglücklich verliebt ist, dass man nicht arbeiten kann. So viele Menschen werden obdachlos, verlieren allen Halt. Und man kann nicht aufs Erben setzen. Eine Gesellschaft kann nicht darauf setzen, dass so irgendwie Sicherheit transportiert wird. Es geht nur, sich zusammenzuschließen, Bündnisse zu formen und zuzulassen und sich eben nicht, das ist ein politisches Thema total, also eben nicht die rechte Agenda, sondern tendenziell eine linke Agenda, die sich zunehmend ja auch mehr wieder für arbeitende Arbeitnehmer interessiert.
Allein die Aufteilung in Arbeitnehmer und Arbeitgeber, auch darüber denken Sie nach. Insgesamt hat dieses Buch was wirklich sehr Aufrüttelndes, weil man natürlich anfängt, selbst darüber nachzudenken, wie man selbst zur Arbeit steht, welches Verhältnis, welches toxische Verhältnis man vielleicht zur Arbeit hat. Und an einer Stelle errichten Sie gedankliche Denkmäler in der Stadt und stellen sich vor, Denkmäler aufzustellen für den immer zu freundlichen Schuster zum Beispiel, für die Pflegenden, für das Misslingen und das Lachen über einen missglückten Versuch. Und dann möchten Sie auch ein Denkmal für die Widerborstigkeit errichten. Allein dieses Wort ist ja sehr schön. Warum brauchen wir Widerborstigkeit?
Um nicht alles sofort zu verstehen, also um nicht so einvernehmlich zu sein, nicht zu gehorsam, nur weil es eine berufliche Anweisung ist oder weil es suggeriert wird als Notwendigkeit für die Rente, für wofür auch immer. Das ist ja nicht alles sinnvoll. Und auch da wieder, man muss sich zusammenschließen. Alleine widerborstig zu sein, das ist ungünstig. Das ist, führt irgendwie dazu, dass man endet wie Michael Kohlhaas oder so. Also psychisch sehr kompliziert. Aber ich mag auch das Wort der Widerborstigkeit und es gibt es gibt tolle, widerborstige Lebensläufe und tolle, widerborstige Menschen, die aber eben nicht Egozentriker sind, sondern einen großen und schönen Gemeinsinn haben und wissen, wogegen es sich wirklich zu protestieren lohnt und wogegen man eigentlich natürlich sich auch wenden muss. Weil wir haben tatsächlich nur ein Leben und man könnte das auch schon mit guter und sinnvoller Arbeit verbringen und nicht mit einem menschenfeindlichen, katastrophalen Unfug.
Also eine nötige Portion Widerborstigkeit sollte rein in unser Verhältnis zur Arbeit. Das sagt Heike Geißler, die ein neues Buch geschrieben hat. Das heißt ganz schlicht Arbeiten. Es erschien im Hansa Berlin Verlag und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier an einem Sonntag da waren und mit uns drüber gesprochen haben. Vielen Dank, Heike Geißler.
Sehr gern. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Favorit Buch.
Kannst du deine Bluse etwas aufmachen?
Man könnte uns sehen, Otto.
Keine Sorge, Maschka, wir sind mitten im Wald.
Alles beginnt 1919 in einem Wald in der Nähe von Berlin. Otto Müller malt dort zwei weibliche Halbakte. Im Atelier des expressionistischen Künstlers und von der Wand seines ersten Besitzers aus beobachtet das Gemälde den Alltag und wird von Hand zu Hand weitergereicht. Bis es 1935 von der Gestapo als kulturbolschewistische Darstellung pornografischen Charakters beschlagnahmt und dann auf den entartete Kunstausstellungen der Nazis gezeigt wird. Die bewegte Geschichte dieses Raubkunstbildes erzählt der bekannte französische Comiczeichner Luce in seiner neuen Graphic Novel Zwei weibliche Halbakte. Und zwar aus einer erstaunlichen Perspektive, der des Gemäldes selbst.
Ja, Marie, du hast zwei weibliche Halbakte von Luce gelesen bzw. angeschaut. Aber wie bitte kann eine Graphic Novel aus der Sicht eines Gemäldes erzählt werden?
Das habe ich mich auch erst gefragt. Also du musst dir das so vorstellen, als hätte das Gemälde tatsächlich Augen und Ohren, durch die wir als Leserinnen alles wahrnehmen. Um das Gemälde passiert etwas und wir nehmen es so wahr, wie es das Gemälde wahrnimmt. Von 1919, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, bis in die Gegenwart hinein. Und auf der ersten Seite der Graphic Novel, als noch kein Pinselstrich gemacht ist, hören wir nur ein Gespräch, da sehen wir noch gar nichts, zwischen Otto Müller, dem expressionistischen Künstler, der ja auch der Künstlerbewegung Die Brücke angehört hat, und seiner Muse und Ehefrau, Maschka Meyerhofer. Und mit jedem Pinselstrich, den er macht, beginnt das Gemälde dann alles zu sehen. Den Wald, den Maler bei der Arbeit, die halbbekleidete Muse, aber auch den Pilzsammler, der die beiden dann leider stört. Und das Gemälde an sich, falls es nicht jeder vor Augen hat, zeigt zwar junge, schwarzhaarige Frauen in der Natur mit vollen Lippen, schmalen, fast dreieckigen Gesichtern. Eben bis kurz oberhalb des Bauchnabels sind die Körper zu sehen. Und die Umrisse der Körper sind wirklich so mit dicken, schwarzen Pinselstrichen ganz klar konturiert. Und allein diese Idee von Luce, dass wir beim Lesen die Perspektive eines Gemäldes einnehmen, die finde ich genial, weil die Geschichte durch die Augen eines Gemäldes zu betrachten, ja, das kann sich ja auch nicht wehren, das kann nicht eingreifen in die Geschichte, ne? Das ist aber natürlich auch herausfordernd, weil Luce sich damit ja auch einschränkt. Er kann ja nur das zeichnen und erzählen, wo das Bild auch wirklich in nächster Nähe mit dabei war.
Auf jeden Fall ein tolles Thema für jemand, der visuell arbeitet, für einen Comiczeichner wie ihn. Was erlebt dieses Gemälde, zwei weibliche Halbakte von Otto Müller, denn in diesen über 100 Jahren, die Luce hier schildert?
Sehr viel. Also um nur einiges zu nennen, wir sind 1925 dabei, als Otto Müller das Gemälde dem schlesischen Anwalt und Sammler moderner Kunst Ismar Littmann verkauft. Und wir müssen auch miterleben, wie 1934, als Littmann eben als Jude nicht mehr arbeiten darf, er sich mit Cyanid vergiftet. Mhm. Wir werden Zeuge, wie die Familie von Littmann sich dann nach seinem Tod schweren Herzens von diesem Bild trennen will. Die verkaufen Bilder, um in die USA zu fliehen als Juden. Eine schwere Trennung. Aber bevor es versteigert werden kann, beschlagnahmt eben die Gestapo dieses Gemälde und es wird auf den Pranger gestellt bei diesen sogenannten entartete Kunstausstellungen. Und da sind wir eben auch dabei. Wir hören genau zu, was die Menschen Abfälliges sagen über dieses Gemälde. Wir werden aber auch von einem kleinen Jungen mit großer Freude angeschaut, bis die Eltern ihn da wegzerren, und nachts krabbeln dann eben die Spinnen über das Gemälde, auf dem eben einfach diese Oberkörper der zwei jungen Frauen zu sehen sind. Wir sind aber auch dabei in den guten Momenten, zum Beispiel in dem zwei weibliche Halbakte der Verbrennung entgeht.
Luce hat ja lange als politischer Zeichner bei Charlie Hebdo gearbeitet und er hat den Anschlag auf die Satirezeitschrift nur durch einen Glücksfall überlebt. Und dieses Erlebnis hat er auch schon in Graphic Novels verarbeitet, zum Beispiel in Katharsis. Zuletzt hat er die Romantrilogie Vernon Subutex von Virginie Despont als Comic adaptiert. Warum interessiert er sich jetzt aber für deutsche Raubkunst?
Naja, Vernon Subutex war ja auch schon die Geschichte eines Mannes, der rausgeflogen ist aus der Gesellschaft als Obdachloser und Irgendwie fühlt sich Luis eben nach wie vor auch als gesellschaftlicher Außenseiter, weil es besteht immer das Risiko, dass es wieder einen Anschlag auch auf sein Leben geben kann. Er muss immer im Verborgenen leben. Und bei der Pressekonferenz diese Woche zu zwei weibliche Halbakte im Museum Ludwig in Köln hat er gesagt, dass er auch in dieser Graphic Novel noch den Anschlag verarbeitet.
Ich habe mich gefragt, wie kann ich noch einmal erzählen, was ich erlebt habe, aber ohne mich selbst zu zeichnen, weil ich darauf überhaupt keine Lust mehr habe. Ich wollte trotzdem, dass sich die Leser in gewisser Weise in meine Lage versetzen. In jemanden, der überlebt hat, aber auch jemanden, der ein wenig außerhalb der Gesellschaft steht, aber trotzdem auf die Gesellschaft schaut.
Und natürlich geht es in zwei weibliche Halbakte auch um die große Frage, wie Kunst politisch vereinnahmt werden kann.
Favorit Buch.
Ja, das ist in dieser Woche zwei weibliche Halbakte vom französischen Comiczeichner Luis, der anhand eines Gemäldes vom expressionistischen Künstler Otto Müller, der Teil der Künstlerbewegung Die Brücke war. Seine Bilder wurden von den Nationalsozialisten als entartet diffamiert. Und im Comic erzählt Luis die Geschichte des Gemäldes von der Entstehung über die Beschlagnahmung und den Verkauf bis zur Restitution. Was ich mich gefragt habe, Marie, ist, warum hat sich Luis eigentlich ausgerechnet für dieses ja nicht sonderlich bekannte Gemälde zwei weibliche Halbakte von Otto Müller entschieden. Also warum hat er nicht einfach einen bekannteren Maler oder auch ein dezidiert politisches Gemälde ausgesucht?
Ja, darauf hatte Luis bei der Vorstellung der Graphic Novel diese Woche im Museum Ludwig, wo das Gemälde heute auch hängt, eine ganz, ganz klare Antwort.
Ich wollte einen Künstler finden, der nicht so bekannt ist, den ich auch selbst nicht gut kannte, weil ich Lust hatte, in ein unbekanntes Universum einzutreten, das ich noch nicht ausreichend erforscht hatte. Und außerdem hat Otto Müller auch eine Gemeinsamkeit mit mir. Er hat einen sehr, sehr kräftigen Strich beim Malen. Er hat seine künstlerische Laufbahn mit Lithografien begonnen, also mit Drucktechniken wie viele von der Die Brücke. Und Otto Müllers dicker Strich beim Malen ähnelt sehr meiner Art, Comics zu zeichnen.
Also es gibt eine künstlerische Verwandtschaft und er kannte ihn selber nicht, das hat ihn fasziniert, aber er hatte auch keine Lust, was dezidiert Politisches zu machen, das hat er dann auch gesagt.
Es wäre mir zu offensichtlich gewesen, ein politisches Gemälde auszusuchen, das offensichtlich politischem Hass ausgesetzt ist, wie ein Gemälde von Georges Grosz oder von Otto Dix. Der Vorteil bei Otto Müller ist, dass er ein bukolischer Maler ist, ein naturverbundener Maler, der sich weigert, die Gesellschaft, in der er lebt, zu malen. Er beschließt, eine Gesellschaft zu malen, der er sich zugehörig fühlt. Vielleicht ist der Comic eine Art zu zeigen, dass letztlich jede Kunst politisch ist.
Ja, jetzt ist zwei weibliche Halbakte ja ein Buch, das Geschichte in ungewöhnlicher Form erzählt, nämlich aus dieser Perspektive eines Gemäldes. Aber wie sehr geht es Lüster auch um das, was heute politisch passiert?
Also er hat es angedacht als historisches Buch und die Idee von Lüs war es auch so ein bisschen die toten Winkel der Geschichte auszuleuchten. Er hat wirklich sehr genau als fast wie ein Historiker recherchiert die Geschichte des Bildes und zum Beispiel die Eröffnungsrede bei der entartete Kunstausstellung, die ist fast 1:1 so gehalten worden, wie sie da zu lesen ist und sozusagen selbstentlarvend enthalten in diesem Comic. Aber wie so oft hat sich für ihn dann schon gezeigt im Arbeitsprozess, dass die Geschichte mehr mit uns heute zu tun hat, als uns lieb sein kann. Das hat Luis auch selber gesagt.
J'avais au départ envie de faire un livre historique.
Ich hatte ursprünglich vor, ein historisches Buch zu schreiben. Aber vor einem Jahr fanden die Europawahlen statt und ich merkte, dass ich nicht nur ein historisches Buch, sondern auch ein Buch darüber geschrieben habe, was aktuell geschieht. Mir wurde klar, dass dieses Gemälde im Buch ein stummer Zeuge der Geschichte war. Zu dieser Zeit gab es in Frankreich eine kleine Bürgerbewegung und es stellte sich die Frage, ob auch wir nur stumme Zeugen der Geschichte sein wollten oder ob wir uns im übertragenen Sinne von der Wand lösen und aktive Bürger werden wollen.
Citoyens actifs.
Ja, und ich musste direkt daran denken, dass die AfD in Sachsen-Anhalt das Bauhaus im vergangenen Jahr als Irrweg der Moderne diffamiert hat. Da gab es heftige Debatten im Landtag. Da sagte die AfD, es wären vom Bauhaus menschenfeindliche Gebäude gebaut worden. Und auch das schwingt in dieser Graphic Novel mit, diese leise Warnung, dass Kunst auch heute wieder benutzt werden kann, mit ähnlichen Vokabeln wieder in ideologischen Debatten.
Ja, das Thema Raubkunst ist ja auch nicht so leicht zugänglich und dann ist das natürlich eine ziemlich raffinierte Idee, das Ganze eben aus Sicht eines Raubkunstgemäldes zu zeichnen, eben als Comic. Aber ist das auch anstrengend beim Lesen? Also wie hast du das empfunden?
Also es ist schon eine Herausforderung, weil Luis macht auch keine halben Sachen. Der zieht das durch, konsequent. Und dann hat man manchmal natürlich sehr ungewohnte Bildausschnitte für uns als Leserin. Wir sehen nur die Hosenbeine des Malers oder einen umgefallenen Hocker und nicht die handelnden Personen, die da miteinander reden, weil das Bild eben von der Staffelei gefallen ist in diesem Moment, weil es da so einen kleinen Tobsuchtsanfall gab. Aber durch diese Perspektive werden wir eben auch zu ganz intimen Zeugen der Geschichte, bis zu dem Moment, als die jüngste Tochter von Ismar Littmann, Ruth, dieses Gemälde 1999 zum ersten Mal wieder sieht im Museum Ludwig in Köln. Das Museum hat das Bild restituiert, der Tochter wieder abgekauft und man merkt der Graphic Novel einfach wirklich an, wie tief und emotional Luis in die Geschichte des Bildes eingestiegen ist. Und er hat erzählt, dass er selber, als er mittendrin in der Arbeit stand am Comic, dann nach Köln gekommen ist, um sich das echte Gemälde anzusehen und erst so überlegt hat, soll ich es abfotografieren und das Foto im Buch abdrucken und sich dann entschieden hat, ich male es ab und das ist auch wirklich das letzte Bild im Buch.
Ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde damit verbracht, es zu zeichnen, dem Bild zu begegnen. Später habe ich in den Archiven entdeckt, dass diese Dreiviertelstunde genau die Zeit war, die Ismar Dittmanns Tochter Ruth vor diesem Bild verbracht hat, als sie es zum ersten Mal wieder gesehen hat.
Und diese Szene der Wiederbegegnung zwischen Ruth und dem Gemälde ist im Comic auch wirklich so ein ganz besonders berührender Moment.
Das sagt Marie Kaiser über die Graphic Novel Zwei weibliche Halbakte von Luis, übersetzt von Lilian Pietan. Der Comic ist bei Reprodukt erschienen, hat 192 Seiten und kostet 29 Euro. Ja, viele von uns haben einen großen Stapel ungelesener Bücher zu Hause und kaufen auch deutlich mehr Bücher, als sie jemals lesen können. Und andere würden so gern mal den einen Klassiker lesen, den man doch unbedingt gelesen haben muss und schaffen es dann doch nicht.
Der Künstler Julius Deutschbauer, der hat diese Idee schon 1997 aufgegriffen und eine nomadische Bibliothek gegründet, die Bibliothek der ungelesenen Bücher. Deutschbauer sammelt Bücher, die nicht gelesen wurden und er führt mit den Besitzerinnen und Besitzern dieser Bücher Interviews.
Ja, wie man über Dinge spricht, die man nie gelesen hat. Zum Gallery Weekend hat die Bibliothek ungelesener Bücher jetzt in der Galerie Ebensperger im Fichtebunker ihre Türen geöffnet mit einer Lesung mit der Dichterin Ann Cotton. Und du, Marie, du hast Julius Deutschbauer dort getroffen.
Genau. Und das ist wirklich ein interessanter Ort, diese Bibliothek der ungelesenen Bücher. Da hängt erstmal, wenn man reinkommt, ein riesiger Bibliothekarskittel, also wirklich im Wortsinn riesig. Der würde einem Riesen passen. Und dann steht da eben dieses Bücherregal mit um die 800 Büchern drin. Und auf den Buchrücken steht dann immer, dieses Buch hat, dann kommt der Name XY, noch nicht gelesen. Und daneben steht ein Tisch, bequeme Sessel, man kann sich da hinsetzen, die Bücher lesen, sich sogar hinlegen auf eine Chaise Longue, dann liegt da Strickzeug rum, weil Stricken und Lesen offensichtlich eine gute Kombi sein soll, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und ich habe dann in diesem Szenario Julius Deutschbauer als erstes gefragt, wonach die Bücher in seiner Bibliothek eigentlich sortiert sind.
In der Bibliothek ungelesener Bücher sind die Bücher nach den Personen sortiert, nach den Namen der Personen, die das Buch nicht gelesen haben und dazu eine Geschichte abgeliefert haben. Und da gibt es natürlich diese Mehrfachnennungen an Büchern. Der Mann ohne Eigenschaften zum Beispiel von Robert Musil kommt 22 Mal vor. Und wenn es nach den Autoren sortiert wäre, würden 22 Bücher nebeneinander stehen, alle unter M wie Musil. So steht das erste bei A wie H.C. Hartmann, ein sehr verehrter Schriftsteller von mir, der das Buch absichtlich nicht gelesen hat. Da liest er lieber Mickey Maus, meinte er im Interview.
Und was mir auch gleich ins Auge gesprungen ist, Überall wimmelt es auch vor James Joyce Ulysses. Das scheint auch sehr ungelesen zu sein.
Ja, der Verlag ist da sehr klug gewesen, weil er den rot gemacht hat. Deswegen leuchtet natürlich das dritthäufigste Buch, das vorkommt, mit, glaube ich, 19 Nennungen und 19 Geschichten, die man sich ja anhören kann auf der Homepage der Bibliothek ungelesener Bücher. Der leuchtet da sehr stark hervor. Und da gibt es dann sehr unterschiedliche Geschichten zum selben Buch. Das ist ja das Schöne dran, wenn man dann diese Interviews vergleicht. Zum Beispiel gibt es die Frage, welchen Imbiss würden Sie dem Helden Ihres ungelesenen Buches zubereiten? Meine Ex-Frau hat dieses Buch auch genannt und auf diese Frage geantwortet: Ich koche nicht für Helden. Ja, das finde ich eine sehr gute, treffende Antwort.
Das sind ungewöhnliche Fragen, die Sie den Leuten stellen in den Interviews. Man würde ja erwarten, dass da irgendwie die Frage kommt: Warum haben Sie das Buch nicht gelesen? Aber die kommt nicht. Es kommen eher so Fragen wie: Welches Wetter herrscht in diesem Buch?
Ja, also die einzige Frage, die nicht kommt, ist: Warum? Weil die Menschen das Bedürfnis haben, das Warum am meisten zu besprechen. Es kommt dann so nebenbei immer trotzdem, weil diese Antwort auf diese Warum-Frage wollen die meisten Interviewten dann doch unterbringen. Es kommen eher Fragen nach dem vermuteten Inhalt. Also was mich an diesen Geschichten interessiert, an diesen Vorerzählungen von Büchern, die man eben nicht gelesen hat, deren Inhalt man nicht kennen kann, sind diese Ahnungen, Mutmaßungen, was man sich vorstellt, weil viele dieser Bücher sind ja sehr gewichtsschwer, nicht nur physisch, sondern auch von ihrer langen Geschichte oder ihrer Berühmtheit. Und da gibt es ja Vorstellungen vielfältigster Art davon. Und diese Geschichten herauszukitzeln aus den Leuten, das ist mein Ziel, mein Interesse.
Aber man könnte ja auch ketzerisch fragen: Was ist so interessant daran, mit Leuten über Bücher zu reden, die sie gar nicht gelesen haben?
Weil es meistens interessanter ist. Wenn ich Leute frage, welches ist dein Lieblingsbuch, da kommen mehr oder weniger gute Nacherzählungen. Wenn ich frage, welches Buch hast du nicht gelesen, ob es jetzt ein gehasstes, ein ersehntes Buch ist, ganz egal, kommen immer mehr oder weniger interessante Geschichten, weil ich da mehr erfahre über die Person, mit der ich spreche und über deren Fantasien. Und die Fantasien zu befragen, interessiert mich mehr, als eine Geschichte abzufragen, die man einfach gelesen hat oder nicht gelesen hat.
Die fragen Leute Sachen wie: Wie sehe die Kleidung aus in dem ungelesenen Buch? Oder kämen Sie selber vor in dem ungelesenen Buch? Was wäre das für ein Urlaubsort? Oder wäre es überhaupt ein Urlaubsort? Was sind so schöne Antworten, die Ihnen in den Sinn kommen?
Ja, bei der Kleidung kommt häufig das Wort nackt vor, weil viele die Frage so verstehen, in welcher Kleidung sie meist lesen. Ja? Und viele lesen offenbar nackt. Ja.
Sie machen das schon sehr, sehr lange mit der Bibliothek, seit fast 30 Jahren. Sie sagen, Sie haben selber kaum ungelesene Bücher, aber wieso ist es Ihnen ein Bedürfnis, diese vernachlässigten Wesen irgendwie zu adoptieren, zusammenzubringen? Ja, letztlich dann auch an Orte zu bringen, wo sie vielleicht auch gelesen werden.
Weil es mir jetzt auch als Künstler nicht unwichtig ist, Orte zu schaffen, wo dann auch wieder gelesen wird. Gerade in der Bibliothek ungelesener Bücher wird ja besonders viel gelesen. Bei den Veranstaltungen von mir, die heißen Lesen und Handarbeiten im Zirkel, die Teilnehmer, die da lesend stricken, häkeln oder sonstige Handarbeiten vollführen, trinken gehört auch dazu, werden dann belohnt mit einer Dichterlesung. Natürlich bin ich selbst überrascht, dass ich das Projekt so lange mache. Weil am Anfang habe ich gedacht, das wird ein temporäres Projekt sein und irgendwann mal wird mir die Lust vergehen. Jetzt habe ich annähernd 800 Personen interviewt und immer wieder befragt zu ungelesenen Büchern. Und mir ist selbst nicht langweilig. Und solange mir selbst nicht langweilig ist, denke ich, ist es für andere vielleicht auch interessant.
Die Menschen haben ja ganz unterschiedliche Beziehungen zu diesen Büchern, die sie hier abgeben. Manchmal ist es ja vielleicht auch so eine Beziehung des schlechten Gewissens, von man hat es jetzt 20 Jahre da stehen, man hat es 20 Jahre nicht gelesen. Es guckt einen immer aus dem Regal an, vielleicht auch gerade bei so Kanonbüchern.
wo man eigentlich mitreden muss. Ich habe Germanistik studiert und ich habe Musil nicht gelesen zum Beispiel. Was für eine Beziehung haben die Leute, Beziehungen zu diesen Büchern?
Ja, aber das schon häufig schlechtes Gewissen. Also die Leute geben das Buch ja nicht ab. Ich kaufe es ja dann an und beschrift's, weil das mahnende Buch soll ja in der eigenen Bibliothek bleiben und immer wieder und weiter schlechtes Gewissen erzeugen oder auch nicht. Also dieses Gespräch über mein ungelesenes Buch oder das jeweilige ist ja auch befreiend, kann ja auch befreiend sein von diesem schlechten Gewissen. Jetzt, man bekommt von mir Ablass.
Der Beichtvater.
Der Beichtvater des Ungelesenen, genau, so könnte man mich nennen. Der gute Ausdruck.
Ja, der Beichtvater und Künstler Julius Deutschbauer über seine Bibliothek der ungelesenen Bücher, die im Moment in Berlin zu Gast ist, und zwar in der Galerie Ebensberger im Gasometer, das auch bekannt ist als Fichtebunker, in der Fichtestraße in Berlin-Kreuzberg. Und die Bibliothek der ungelesenen Bücher ist dort noch zu sehen bis zum 13. Dezember. Und unter julius-deutschbauer.com können Sie sich alle 800 Interviews auch anhören.
Genau, ein bisschen Zeit brauchen Sie dafür. Wenn Sie vorbeikommen wollen zum nächsten Lesezirkel mit Handarbeit in der Bibliothek ungelesener Bücher, dazu lädt Julius Deutschbauer ein am Samstag, 7. Juni um 14 Uhr. Und da wird er die Schauspielerin und Künstlerin Lea Dreger interviewen.
Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Vor fast 100 Jahren hat der belgische Comiczeichner Hergé angefangen, seine bis heute sehr erfolgreiche Comicreihe Tim und Struppi zu zeichnen. Die Geschichten handeln von dem jungen Reporter Tim und seinem Hund Struppi und gemeinsam bereisen sie die Welt und erleben Abenteuer.
Und vor ein paar Jahren habe ich den zweiten Band der Serie geschenkt bekommen, habe da mal reingeschaut. Tim im Kongo ist ursprünglich 1929 entstanden als Fortsetzungsgeschichte und ich muss sagen, ich war leicht irritiert, wie rassistisch und kolonialistisch dieser Comic ist. Das hatte ich irgendwie von Hergé nicht erwartet, denn der blonde belgische Reporter, der bringt da wirklich den katholischen Missionar nach Afrika, der eben die Bildung da verordnet.
Ja, Tim im Kongo ist nur einer von vielen Comics, mit denen sich aktuell die Ausstellung Black Comics vom Kolonialismus zum Black Panther in Dortmund beschäftigt. Und zur Ausstellung ist auch ein gleichnamiges Buch erschienen vom Comicforscher Alexander Braun und das hat unsere lesende Autorin Pieke Biermann für uns nach Babelsberg geschleppt,
ja.
Und steht jetzt hier bei uns im Studio.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Es ist sehr groß, voluminös, über 400 Seiten dick. Und Braun untersucht, wie schwarze Figuren dargestellt werden in Comics. Wie geht er das denn an? Das ist ja ein riesiges Feld.
Na, es geht ja nicht nur um schwarze Figuren. Es geht um schwarz und weiß dargestellt anhand oder bearbeitet anhand von Comics. Also Kultur und Kolonialismus, Kultur und Antikolonialismus, Kultur und Rassismus. Am Comic historisch nachgezeichnet. Wunderbar, der macht das sehr ausführlich, aber gleichzeitig auch generalistisch. Also er hat ein breites Spektrum und Tim und Struppi kommen natürlich vor. Mhm. Und das Irre ist, und das ist ein Beispiel dafür, was er macht, der Alexander Braun. Er nimmt das auseinander, die Kritik daran natürlich, das Buch ist von 1929, da war das ziemlich üblich, so zu gucken, auch durchaus mit Klischees. Aber was genau ist eigentlich ein Klischee? Und dann untersucht er die Bilder darauf hin und das ist dann schon sehr spannend. Und es gibt 10 Jahre später sozusagen die Antwort darauf von einem auch belgischen, auch weißen Comiczeichner, der nennt sich Gigi. Und der kehrt die Sache um. Also bei dem ist der schwarze Junge der Clevere und der Blonde ist ein bisschen dusselig. Und das heißt irgendwie auf die Übersetzung der Namen der Helden wäre Blondschopf und Schuhcreme. Würde man heute auch noch mit Schluck denken. Ne? So, das viel Interessantere aber, was Alexander Braun auseinandertüftelt, ist, dass ausgerechnet im Kongo, oder was heißt ausgerechnet? Das war ja eines der am fürchterlichsten von Kolonialismus verwüsteten Länder, Belgien und so, ne? Leopold, ausgerechnet aus dem Kongo kommen über 50% der heutigen afrikanischen Comiczeichner. Weil in diesem Land ausgerechnet Tim und Struppi so eingeschlagen hat, dass sie sozusagen stolz drauf sind, die kommen wenigstens vor und machen was damit und machen ihre eigene Kultur daraus. Sowas erzählt er uns und das ist einfach wunderbar.
Ja, spannend, wer hätte das gedacht?
Eben.
Auf dem Cover dieses Bandes ist ein schwarzer Superheld zu sehen, der Black Panther. Was hat's mit dem auf sich?
Ja, das ist eben auch so eine Figur. Übrigens auch wieder so eine, wo man eine ganze Menge dran entdecken kann. Ein Marvel-Comic, also aus dem Marvel-Universum. Der erste mit einem schwarzen Superhelden, eben diesem Black Panther. Hier haben wir wieder ganz interessante Farbbetrachtungen. Dieser Black Panther ist ja so mit so einer blau-schwarzen Uniform bekleidet. Und wenn das die irgendwo reißt an irgendeiner Stelle, sieht man auf dem Cover auch, auf diesem ikonischen Bild, dann kommt seine braune Haut darunter vor. Mhm. Also das Blau-Schwarz ist eine Farbe, die ist ganz, ganz wichtig in den Comics, auch dann später von schwarzen Comiczeichnerinnen und Zeichnern. Zeichnern vor allen Dingen.
Und warum dieses Blau-Schwarz?
Na, das ist Black and Blue. Mhm. Also das ist ikonisch einfach. Und wir kennen ja alle wahrscheinlich Jim Knopf zumindest so vom Reden.
Ich kenne Jim Knopf sehr gut. Ich lese das auch aktuell vor, habe das als Kind selber gerne gelesen. Ja. Und ich muss sagen, ich frage mich heute manchmal schon, so, wenn ich alte Ausgaben habe, welche Darstellung von Jim, also gerade die Zeichnung, ist angemessen, kann ich heute noch vorlesen, guten Gewissens? Gibt da Herr Braun auch eine Antwort?
Ja, natürlich. Und zwar anhand der Bilder auch wiederum. Also nicht nur der Texte, die sind, also da gibt es eigentlich überhaupt gar kein Vertun, dass die nicht rassistisch sind. Mhm. Die Umfärbung, also diese beiden Figuren, der kleine Jim Knopf und der Erwachsene und die Lok Emma, die sind sozusagen parallel geschaltet als mit dem kleinen Jungen, also mit dem kleinen schwarzen Jungen als Dreh- und Angelpunkt. Und gleichgeschaltet, das heißt auf Augenhöhe operieren der kleine Junge und der alte weiße, der kleine schwarze Junge und der alte weiße Mann, indem sie parallel dargestellt werden.
Er ist ja auch schwarz im Gesicht immer, der Lukas, der Lokomotivführer. Genau.
Ja, der ist so Anthrazit, so Asphaltfarben irgendwie, aber der kleine Jim Knopf ist halt wirklich blau-schwarz im Gesicht. Und beide haben auf den Covern dieselbe Position. Das heißt, die Lippen sind in derselben Weise schräg nach oben gerichtet. Die Pfeife hängt parallel dazu aus beiden Mündern. Und die Hautfarben sind eben ein bisschen verschieden. Und die Kopfgröße ist ein bisschen verschieden, altersgemäß. So, das ist eine Komposition, die was Emanzipatorisches hat. Weil dieser kleine schwarze Junge ist gleichgestellt. Der ist nicht irgendeine Nebenfigur. Das sieht aber keiner, der nicht mit Bildern umgehen kann und denkt dann immer, das ist ja der, und der hat dicke rote Lippen und das darf man nicht machen. Scheiße, Entschuldigung, das ist Quatsch, weil nur wenn man, damals gab es ja auch Schwarz-Weiß-Zeichnungen vor allen Dingen, nur wenn man diese Lippen mit einer anderen Farbe versieht, kann man überhaupt Konturen erkennen, weil natürlich ist in Schwarz-Weiß das schwarze Gesicht des Jungen schwarz. Wie will man da Lippen abheben?
Aber der Verlag hat ja gerade die Einbände tatsächlich geändert.
Ja,
also hat
leider.
Die Pfeife rausretuschiert, die Lippenform verändert, die Hautfarbe auch ein bisschen
heller gemacht. Nutella-Farben. Das gefällt offensichtlich weißen Lesern besser, Nutella-Farben. Das Irre dabei ist, dass man die Figur verzerrt hat damit auch. Es gibt so eins mit dem Piraten, glaube ich, ist das.
Die wilde auf dem, 13.
Jim Knopf und die Piraten, egal. Mhm. Also jedenfalls auf einem Cover ist Jim Knopf wieder zu sehen mit seinem Pfeifchen und er grinst. Er feixt regelrecht und in seinem Hintergrund sind irgendwie so Piraten zu sehen. Mhm. In der geänderten Fassung ist das Grinsen nicht mehr zu erkennen. Der wirkt wie so ein kleines, dummes Schäfchen. Mhm. Der Jim Knopf, der Held von allem, der irgendwie, also als wenn man schreien müsse, Kasper, Kasper, da kommt der Teufel oder so. Völlig verzerrt, völlig umgedreht. Das Ganze. Also, und das ist das, was dieses Buch macht. Das klärt in diese Richtung auf.
Das lässt uns diese Bilder nochmal mit anderen Augen betrachten. Wenn du jetzt ganz prägnant, so dass es auf eine kleine Sprechblase im Comic passt, dein Kurzurteil formulieren müsstest für den Buchaufkleber, wie wäre das?
Oh, ich tue mich ja immer so schwer mit sowas. Aber ich würde mal sagen, dieses Buch ist wirklich ein Must-Read für alle, die über Kolonialismus und alles, was damit zusammenhängt, wirklich nachdenken möchten und was lernen möchten. Ich habe viel daraus gelernt. Und natürlich für alle Comic-Fans.
Sagt Pieke Biermann, unsere lesende Autorin heute, über Alexander Brauns Buch Black Comics vom Kolonialismus zum Black Panther. Das Buch ist im Panini Verlag erschienen, hat 416 Seiten und kostet 49 Euro.
Danke, Pieke.
Sehr gerne.
Jetzt musst du es wieder zurückschleppen. Es ist so schwer.
Lass es doch hier.
Nee. Ich bleib jetzt wieder 4 Kilo. Ich denke, das sind
viele dabei. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Der belarussische Schriftsteller Aljad Bacharewitsch ist seit einigen Monaten Neuberliner. Er hat vorher unter anderem in Hamburg gelebt und in Österreich. Er ist seit 5 Jahren im Exil, zusammen mit seiner Frau, der Lyrikerin Julia Tschimafieva. In Belarus ist es zu gefährlich für die beiden Autoren, da sie sich immer wieder gegen das Lukaschenka-Regime zu Wort gemeldet haben, auf Demonstrationen waren und kritisch über sie geschrieben haben. Und Aljad Bacharewitsch Bücher sind in Belarus mittlerweile auch verboten.
In Deutschland wurde Aljad Bacharewitsch gerade bekannt, weil er auf der Leipziger Buchmesse den Preis zur europäischen Verständigung bekommen hat für seinen Roman Europas Hunde. Der ist auf Deutsch in der Übersetzung von Thomas Weiler bei Wohland und Quist erschienen. Ein fantasievolles, ganz politisches Buch über Freiheit, über Unterdrückung, Macht, Hoffnung und Sprache.
Ja, und besonders beeindruckend an diesem Buch ist, dass sich der Autor extra für diesen Roman eine eigene Sprache ausgedacht hat. Die heißt Balbuta und einige kürzere Passagen in diesem Buch sind sogar auf Balbuta geschrieben. Da gehört auch eine kleine Grammatik mit zum Buch. Da sind die wichtigsten Vokabeln drin, sodass man sich die Sprache erschließen kann. Und die Begrüßung auf Balbuta, die kann ich schon. Bu Samoye, das heißt sei frei.
Nicht schlecht. Neue Sprache gelernt, ein Buch gelesen, zack. Aljad Bacharewitsch, der ist auch ein großer Leser. Und als du ihn getroffen hast, Anne-Dore, da hast du ihn natürlich auch nach seinem Wirkungstreffer gefragt. Für ihn ist das Wladimir Nabokovs Roman Die Gabe, der in den späten 1920er Jahren in Berlin spielt und von einem heimwehkranken russischen Schriftsteller erzählt.
Nabokov gehört zu meinen Lieblingsautoren. Es gibt 4 alte Meister, so nenne ich diese Autoren, so Joyce, Kafka, Nabokov und Gombrowicz. Und dieses Buch von Nabokov, Die Gabe, finde ich ein der besten Bücher über Berlin überhaupt. Nabokov sagte immer, er hasst diese Stadt. Er lebte in Berlin in 20er Jahren, in 30er Jahren. Es waren wirklich dunkle Zeiten für diese Stadt, für die Menschen. Aber den Geist der Stadt, diese Atmosphäre, also es war wirklich wie eine Liebe und Hass zugleich bei Nabokov. Ich empfehle diesen Buch allen.
Der Wirkungstreffer des belarussischen Autors Aljad Bacharewitsch war das. Und da gibt es wirklich einige Parallelen der Lebenssituationen. Sowohl Nabokov als auch Bacharewitsch, für die ist beide Berlin eine Stadt ihres Exils, nur für Aljad Bacharewitsch etwa 100 Jahre später. Die Gabe von Wladimir Nabokov ist zuletzt im Heine Verlag erschienen, in der Übersetzung von Sabine Thiele, hat 480 Seiten für 7,98 Euro.
Lesegold. Das Beste aus dem Literaturangebot der ARD.
Anne-Dore, hast du eigentlich noch Freundinnen, so von ganz, ganz früher, so Mädchenfreundschaften, die es bis in dein Erwachsenenalter geschafft haben?
Ja, tatsächlich sogar mehrere. Und ich muss sagen,
wow.
Das
spricht für dich irgendwie,
ja,
dass du eine treue Seele bist.
Ja, das Lustige ist ja bei diesen alten Freundschaften, dass man, wenn man sich jetzt kennenlernen würde, würde man sich ziemlich wahrscheinlich nicht befreunden, weil man in so unterschiedlichen Ecken gelandet ist. Aber für mich sind das ganz besondere und kostbare Freundschaften, eben weil man sich so gut kennt aus ganz anderen Zeiten. Und um so eine Freundschaft geht es in Katharina Hartwells neuem Roman Große Lieben. Die erzählt nämlich von einer Maren, die in Hanau aufwächst, und sie erzählt von einer Kindheit in den 90er Jahren. Und diese Maren lernt mit 13 ein Mädchen kennen, das heißt Inga. Und obwohl die beiden sehr unterschiedlich sind, schon als Kinder, bleiben sie befreundet. Freundet und begleiten sich durchs Leben. Und Katharina Hartwell lebt in Berlin. Ich habe sie neulich für unseren RBB-Literaturpodcast Orte und Worte getroffen in Moabit, wo sie wohnt. Und sie hat mir erzählt, dass sie selbst keine Freundschaft hat, die noch aus der Kindheit kommt. Aber weil sie gerne eine hätte, hat sie sich eine ausgedacht.
Das ist mal eine pragmatische Herangehensweise. Der Roman heißt ja Große Lieben. Sind denn damit auch die Freundschaften gemeint?
Ja, und es ist sogar so, dass die romantischen Lieben in diesem Roman fast ausgespart werden. Also diese Maren lernt im Studium zwar einen Mann kennen, mit dem sie später auch eine Familie gründet, aber um Verliebtheit und so weiter geht es in diesem Buch nicht. Und ich habe sie natürlich auch gefragt, warum sie ihr Buch Große Lieben genannt hat.
Mir geht es um die nicht unbedingt romantischen Lieben, die anderen großen Lieben, die es im Leben gibt. Also es sind die Art von Lieben gemeint, die einen irgendwie durchs Leben begleiten. Es kann eine beste Freundin sein, das können aber natürlich auch die eigenen Kinder, Schwestern, Mütter sein. All das spielt bei Maren, um die es in dem Buch geht, eine Rolle. Also es geht auch um die Beziehung zur Schwester, zur Mutter, zur eigenen Tochter und zu einer Professorin, die sie geprägt hat während ihrer Jugend. Und Das sind alles irgendwie ganz wichtige Frauen in ihrem Leben gewesen.
Ja, und Katharina Hardwer erzählt zu drei verschiedenen Zeitebenen von Maren und ihrer Freundschaft zu Inga mit 13 Jahren, mit 23 und dann mit 33. Und das sind immer Wendepunkte, also so Bruchstellen in ihrem Leben. Mit 23 zum Beispiel ist sie im Studium, studiert unter anderem Gender Studies, hat das Gefühl, jetzt geht's richtig los. Und mit 33 wird sie dann Mutter und das wirft alles nochmal komplett durcheinander.
Ist dieses Buch Große Lieben auch so eine Art Generationenporträt?
Ich fand schon. Also man kann das Buch auch exemplarisch lesen für Kindheiten in den 80er und 90er Jahren, vor allem für das Mädchensein in dieser Zeit und für das Erwachsenwerden in den Nullerjahren. Es ist eben auch ein Buch über weibliche Identitäten, über die Rollen von Mädchen und Frauen, über Gleichberechtigung, über Körperbilder und Selbstverortungen. Und Katharina Hardwer ist Jahrgang 1984 und natürlich verarbeitet sie auch eigene Erfahrungen in diesem Buch.
Ich wollte gern den roten Faden irgendwie einer weiblichen Identität, die jetzt irgendwie recht nah an meinem Erfahrungsspektrum ist, das ist ja ganz klar, erzählen und dachte, ich glaube, ich kann das am besten, wenn ich so diese sehr unterschiedlichen Schlüsselmomente oder Zeiten, in denen sich was ändert, in denen sich was manifestiert oder was kaputt geht, wenn ich die so gegeneinander knallen lasse. Und das geht eben am besten mit dieser Struktur, indem man eben nicht kontinuierlich durcherzählt, sondern indem man Sprünge macht. Und ich glaube, was ich da jetzt außen vor gelassen habe, aber was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Karriere, das Vertrauen in sich selbst. Und da ist Maren in ihren 20ern, hat irgendwie das Gefühl, sie steht so am Start von was ganz Großem und dann springt man 10 Jahre weiter und es ist klar, das ist irgendwie so nicht eingetreten. Und was macht man jetzt damit? Und auch das gehört für mich irgendwie zu, wie festigt sich so eine Identität? Also wer ist man oder wie denkt man sich selbst oder die Geschichte seines eigenen Lebens?
Ja, und im dritten Teil von Katharina Hardwells Roman geht es dann um die Frage, wie man seine Träume mit der Familiengründung vereinbart. Das ist eine knifflige Angelegenheit. Da liest man dann herrliche Szenen über Mutterschaft. Also diese Babygruppen, in denen es überhaupt nicht mehr um den Beruf oder sowas geht, sondern man ist nur noch die Mama von Luca, Hanna oder
weiß, was du meinst.
Ja, ja. Und man spricht auch nur noch über die Verdauung der Babys, über Beikost, über Stillhütchen. Und also das ist ja eine absolute Erschütterung der eigenen Identität im Leben, wenn man sich vorher über ganz andere Werte definiert hat. Und die Freundschaft, die hier beschrieben wird in diesem Roman von Maren und Inga, die erlebt zu diesem Zeitpunkt eine ganz neue Herausforderung. Denn Maren, die wird problemlos schwanger, beziehungsweise mehr oder weniger ungeplant. Und ihre Freundin Inga, die landet im Kinderwunschzentrum, weil es nicht so klappen will. Und da gibt es auch ein herrlich beschriebenes Treffen der beiden. Inga kommt ganz stylisch und mit perfekter Frisur daher. Und Maren ist so die abgekämpfte, müde Mutter mit zerzausten Haaren und Flecken auf der Bluse. Ich kenne Katharina Hardwells Bücher schon seit ihrem Romandebüt, Das fremde Meer, 2013 war das. Und sie ist eine sehr offene und wendige Autorin. Also sie schreibt auch Fantasy. Und mir gefällt immer wieder ihr Ton. Das ist ernsthaft humorvoll und auch hier in Große Lieben, vor allem mit sehr vielen klugen psychologischen Beobachtungen.
Und wenn Sie tiefer einsteigen wollen in Katharina Hardwells Roman Große Lieben, Anne-Doro Krohn hat ein längeres Gespräch geführt mit der Autorin über ihr Buch. Und das gibt es als neue Folge des Literatur-Podcasts Orte und Worte, finden Sie unter anderem in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und der Roman Große Lieben von Katharina Hardwell, der ist im Berlin Verlag erschienen, hat 352 Seiten und kostet 24 Euro.
Ja, und wir sind schon wieder am Ende angekommen der Literaturagentinnen für heute. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Vielleicht wird er auch noch literarisch.
Ja, also der perfekte Abend, um vielleicht mal die eigene Bibliothek der ungelesenen Bücher, die vielleicht viele von Ihnen zu Hause haben, zu entdecken. Einfach mal eins von denen rauszugreifen, was da schon ein paar Jahre steht und reinzulesen, ihm eine Chance zu geben. Und vielleicht ist ansonsten einfach bei Julius Deutschbauer abgeben. Ne? Das geht natürlich auch. Dann können es wenigstens andere lesen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.